über Basel und darüber aus. Unsere Sendereihe über die Entwicklung vom Dreispitz auf Radio X.
Willkommen zur zweiten Ausgabe von «Über Basel und darüber aus». Heute mit dem Fokus Zusammenleben und Funktionieren auf dem Dreispitz. Am Mikrofon Janina Labhardt. Vor einer Woche war sowohl der Auftakt von unserer Sendereihe «Über Basel und darüber aus», wo wir live von unserem Sendebus vom Dreispitz aus gemacht haben, nachzuhören auf radiox.ch. Dann hat am letzten Donnerstag die Christoph-Merian-Stiftung Updates zur Arealentwicklung gegeben und ein neues Bauprojekt, der sogenannte Gleispool, ist vorgestellt worden. In der heutigen Sendung gehen wir darauf ein.
Über Basel und darüber aus.
Aber mal der Reihe nach. Der Dreispitz entwickelt sich seit etwa 3 Jahrzehnten zu einem vielfältigen, kulturreichen Quartier. Das Miteinander und Nebeneinander ist manchmal nicht ganz reibungslos. Lastwagen fahren hier und her neben der School of Rock, wo Kinder mit Gitarren auf dem Rücken rumrennen. Ein Parkhaus steht neben einer Beiz, wo die Leute ihre Feierabend geniessen möchten. Das bringt logischerweise Konflikt mit. Schauen wir in der Geschichte vom Dreispitz noch weiter in die Vergangenheit. Von einer Landwirtschaftsfläche ist der Dreispitz zu einem Logistik- und Gewerbeareal geworden. Die ersten öffentlichen Materiallagerplätze sind Anfang 20. Jahrhundert entstanden bis 1922, was Basler Zollfreilager eingeweiht worden ist. Bis 2007 war hier auf dem Dreispitzareal ein Warenlager, wo unverzollte und unversteuerte Waren zwischengelagert worden sind. Mit dem Gewerbe und der Industrie hat es auch ein Schienennetz gebraucht und die SBB hat eine eigene Bahn zum Dreispitz gebaut. Zu dieser Bahn von der SBB können wir gerade sprechen. Was lässt sich aus unbenutzten Bahngleisen machen? Zum Beispiel eine Draisinenrinne und einen Gleispool bauen. Dazu später mehr. Es gibt Luftaufnahmen vom Zollfreilager um 1925. Der Dreispitz war eine landwirtschaftliche Umgebung mit einem Hauch von einer Handelsstadt. Auf radiox.ch kannst du auch ein historisches Foto sehen. Die Industrie hat sich auf dem Dreispitz ausbreitet. Es sind grosse Hallen gebaut worden. Immer wie mehr Menschen sind hier gearbeitet. Es war abgeregelt und bis in die 90er Jahre konnte man nur ins Dreispitzareal gehen, wenn man einen Badge hatte. Seit 1994 haben alle Zutritt. Nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Wohnen, zu einer Party, zur Autowerkstatt, zu einer Beiz oder zum Campus.
Über Basel und darüber aus.
Anfangs Nullerjahr ist dann die sogenannte Vision Dreispitz entstanden. Dafür hat die Christoph-Merian-Stiftung 2017 zusammen mit der Genossenschaft Migros Basel und dem Kanton Basel-Stadt einen Wettbewerb lanciert im Städtebau. Wer hat wohl gewonnen mit der besten Vision Dreispitz? Das Architekturbüro Herzog und Dömeron. 2018 ist die Hochschule für Wirtschaft von der FHNW auf den Dreispitz gezügelt. Es hat also mehr Bildungsstätten auf dem Dreispitz gegeben, mit der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, der Schule für Gestaltung und dem Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit von der Uni. Aber kein Uni-Campus. Weil im letzten April hat der Baselbieter Regierungsrat den Ausbau vom Uni-Projekt sistiert.
Über Basel und darüber aus.
Du hörst Radio X mit «Über Basel und darüber aus – Transformation vom Dreispitz». Die Christoph-Merian-Stiftung entwickelt das Gebiet vom Dreispitz, wo lange von der Industrie geprägt war, zum einem neuen Stadtteil mit Wohnraum, Grünflächen und Bildungs- und Kulturinstitutionen. Als Landeseigentümerin vom ganzen Dreispitz hat die CMS das Baurecht für das Gewerbe, Dienstleistungen und Detailhandel abgegeben an Bauberechtigte. Das heisst, dass ein Gebäude auf dem Dreispitz nicht mehr der CMS gehört, sondern tatsächlich der Institution. Aber der Boden schon, auf dem es steht. Das Baurecht kann zig Jahre dauern und verlängert werden. Wenn die Frist aber abläuft, hat die CMS nicht Anspruch aufs Gebäude, sondern auf einen leeren Boden. Christoph Merian Stiftung hat das Vorhaben, Ziel, Leitplanken bekannt gegeben, wo speziell die Kultur, Freizeit und Gastronomie rausgestrichen werden. Und das hat zur Konsequenz eine Verbesserung von der ÖV-Anbindung ins Gundeli und Richtung Rauchfeld zu Münchenstein, Wohnraum und Gewerbraum verdichten und darum in die Höhe bauen, Arbeitsplätze beschaffen. Das tönt nach einer erhöhten Lebensqualität auf dem Dreispitz und eigentlich positiv für alle Interessensgruppen. Was aber machen, wenn Bahngleise dabei im Weg stehen und seit 4 Jahren nicht mehr genutzt werden? Stolo und ein Fest auf dem Gleis organisieren. Das Dreisinerrennen gilt jedes Jahr als Highlight für die Leute auf dem Dreispitz. Der Radio X-Redakteur Preis Shecky Ramos war beim letzten Dreisinerrennen am 13. September dabei. Ja, das
ist das, was du gerade gehört hast, ist eine Rakete. Auf Gleisen kommt sie ihrem Ziel näher und näher. Bis eine der 2 jungen Pilotinnen aussteigen muss, um sie bis zum Ziel zu schieben. Wir reden nicht von einer milliardenteuren Rakete von der NASA oder von Elon Musk. Nein, diese Rakete ist eine Draisine beim vergangenen Draisinenrennen auf dem Dreispitzareal. Dieses fand vor ein paar Wochen am 13. September statt. Das Draisinenrennen oder vielleicht passender Draisinen-Derby sei mehr als nur ein Rennen. Es sei ein Fest, wie uns Mitbegründer und Leiter Benedikt Wiss erklärt.
Das Draisinenrennen ist ein Fest. Auf Gleis, ein Fest von der Kunst, ein Fest vom Spiel, ein Fest von der Technik, ein Fest vom Absurden, von der Kreativität, vom Chaos.
Beim Draisinenrennen würden auch viele Unternehmen aus der Nachbarschaft teilnehmen. Als Materialsponsoren, finanzielle Sponsoren oder auch selbst als DraisinenbauerInnen. Auch aus der Hochschule für Gestaltung und Kunst seien jedes Jahr Menschen dabei. Das sei das Ziel gewesen. Man wolle der Schnittpunkt sein zwischen der Kunst und dem alltäglichen Leben rundherum. Dafür, da man unkommerziell und habe fast nichts verändert seit dem ersten Derby vor 10 Jahren. Gegründet wurde das Draisinen-Derby übrigens, nachdem der Kreativ- und Materialmarkt Offcut Benedikt Wiss damit beauftragt hat, eine Ausstellung mit ihren Materialien auf den Gleisen zu machen. Da sei ihm die Idee gekommen, ein Seifenkistenrennen auf Gleisen zu kreieren, wie er sagt. Die Kunst war von Anfang an dabei, denn...
Weil ich ja Kurator bin und Kunstprojekt mache, ist das für mich klar gewesen, das ist ein Kunstprojekt und da geht es um Begegnung und da geht es darum, dass eben vom Kind bis zum Künstlerin alle möglichen Menschen sollen kreativ werden.
Eine der wenigen größeren Veränderungen ist die Einführung einer Wende, bei der die Draisine zurückfährt und so wieder am Startort ins Ziel fährt. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Sogar der Foodtruck sei gleich geblieben.
Wir haben immer noch einen pakistanischen Foodstand, Roots Catering. Die machen das mit uns seit 10 Jahren. Eine Organisation, die immer auch Geld sammelt für Frauen. Einrichtung in Lahore in Pakistan.
Im Rennen fährt man nicht nur um die Zeit. Trotzdem beeindruckend, der Weltrekord vom Basler Draisinen-Derby aus dem Jahr 2018 liegt bei 12 Sekunden für die 80 Meter. Zugegeben, das war noch vor der Einführung der Wende. Man kann aber auch andere Preise gewinnen, so Benedikt Wiss.
Man fährt für 4 Awards. Das ist der Sieg im Rennen, also im eigentlichen Rennen. Und der Publikumspreis, wo das Publikum entscheidet, was ihre Liebling das Draisinen ist, Jury Award, also der grosse Preis von der Jury, wo eine Jury aus 5 Personen entscheidet, was ihr Favorit ist. Und der wichtigste Preis, der Preis für das schönste Scheitern, den wir auch schon seit Anfang an vergeben, für die Draisinen, die vielleicht eher mutig gebaut ist und nicht funktioniert, aber trotzdem soll prämiert werden.
Am Draisinen-Derby kann jede und jeder teilnehmen. Man brauche nur eine gute Idee und den Willen, die Idee zu machen. Am diesjährigen Draisinen-Derby gab es zum Beispiel die Rakete von vorhin, die mithilfe der Spannung eines Gummibandes zwischen den Gleisen bis zur Wende fährt und dann dort mithilfe eines anderen Gummibandes wieder zurückgeschickt wird. Vor der Rakete fährt eine Dresine mit einem Glücksrad. Die Jüngsten im Publikum steigen auf das Glücksrad und schieben die Dresine damit an. Es ist nicht die schnellste Dresine, aber sie scheint gut im Publikum anzukommen. Über den Tag fahren viele andere verrückte Dresinen über das Gleis. Ein paar davon kannst du auf der Instagram-Seite oder auf der Webseite des Dresinen-Derbys ansehen. Auch wenn dieser Beitrag dein Interesse geweckt hat und du mit einem kreativen Bauprojekt mitmachen möchtest, findest du auf der Webseite mehr Infos. Denn beim Dresinen-Derby sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für Radio X am Mikrofon, Preisje Keramos.
Über Basel und drüber aus.
Dresinerinnen, eine Möglichkeit, was man aus ausrangierten Gleisen machen kann. Eine andere Idee, was man aus alten Gleisen auch machen kann, ein Pool bauen. Und zwar nicht irgendeine, sondern das längste Naturschwimmbad der Schweiz. Die Eisenbahnrampe ist wie eine Gleisgrube mit Betonwand zwischen Freilagerplatz und der Emil-Frey-Strasse. Die wird, vereinfacht gesagt, mit Wasser gefüllt und der Tunnel wird dicht gemacht. Der Gleispool sollte insgesamt 170 Meter lang und 5 Meter breit sein und für alle etwas bieten. 25 Meter Planschbecken, ein 30 Meter langer Bereich für Wasserpflanzen, ein 30 Meter langes Schwimmbecken und dann ein 100 Meter Sportbecken, das bis zu 4,5 Meter tief ist. Der Vorteil vom Naturpool ohne chemische Zusätze ist, dass er sich biologisch sauber hält und nur einmal im Jahr grundgereinigt werden muss. Inspiration und Grundlage von dem Bauplan ist eine Infrastruktur, die vor 30 Jahren entstanden ist. Dann sind nämlich die Gleise gebaut worden für eine Lebensdauer von 100 Jahren, dass die Gleise für beladene Güterzüge belastbar sind. Aber seit ein paar Jahren liegen die brach. Die beiden Architekten Noël Bicco und Lukas Stadelmann, die das Architektenbüro Malheur und Fortuna leiten, haben von der Arbeit aus auf die brachgelegten Gleise geschaut und dabei die zündende Idee gehabt. Der Lukas Stadelmann.
Also wir haben vor 5 Jahren angefangen im Areal und dann nach einem Jahr, also vor 4 Jahren, haben wir das erste Mal da rausgeschaut und haben uns gefragt, was mit dieser Eisenbahnanlage ist. Und das war auch ungefähr bei dem Moment, wo das letzte Mal ein Zug da durchgefahren ist. Also wir haben den Zug selber noch gesehen und nachher ist lang nichts mehr gegangen. Und wo wir dann die Idee hatten und auf die Christoph-Merian-Stiftung zugegangen sind, haben wir nicht erwartet, dass bei ihnen wirklich so viel Begeisterung da ist und dann auch das Vertrauen, dass wir das Projekt dürfen weiterverfolgen und ausführen am Schluss jetzt, ja.
Der Claudio Beccarelli von der Christoph-Merian-Stiftung ist von der Qualität des Gleispool überzeugt.
Ich glaube, man hat ja mit den verschiedenen Kulturinstitutionen, sei es Haus für elektronische Kunst aus Basel-Land oder auch der Hochschule, eigentlich einen ersten Schritt damals gemacht zu so einem Kulturcluster, auch hier im Dreispitz. Was aber damals in einem ersten Schritt vielleicht noch nicht die Priorität hat, sind Aufenthalts- und Grünräume. Oder? Wir befinden uns ja hier auf einem ehemaligen Industrie- und Gewerbegebiet mit sehr viel versiegelten Flächen. Es ist ein Gebiet, das sehr heiß wird im Sommer und es hat eigentlich wirklich auch Aufenthaltsqualität hier gefehlt.
Die NutzerInnen sollten vor allem die Anwohnenden sein, aber auch Studierende, Berufstätige, SportlerInnen, privat und in Verein organisiert. Eine weitere Begegnungszone auf dem Dreispitz mit Liegeplatz und Gastronomie. Die Hochrechnung sagt, dass bis 50'000 Menschen pro Saison den Gleispool als Nacherholungsgebiet nutzen können. Das ganze Projekt ist Reuse, weil die aufwendigste Arbeit des SBB schon vor 30 Jahren gemacht hat. Der Rohbau ist schon gemacht. Und das spielt beim Projekt Gleispool der Architekten in die Hände. Schon auf die Badesaison 2027 sollte man auf dem Dreispitz ins Wasser springen können. Der Architekt Lukas Stadelmann.
Also wir haben uns das Ziel gesetzt und wir glauben daran, dass wir das schaffen. Beim Bauen ist es immer so, dass Sachen auftauchen können, die man nicht erwartet hat. Aber mit unserem aktuellen Wissensstand ist das, glaube ich, ein realistisches Ziel. Weil der grösste Eingriff, das ist normalerweise das Loch graben und den Rohbau stellen. Aber das startet schon seit 30 Jahren und wartet auf uns. Darum können wir eigentlich erst weitermachen und müssen nicht neu anfangen.
Finanziell ist es dank dem Rohbau auch nicht allzu aufwendig, sagt Claudio Beccarelli von der Christoph-Merian-Stiftung.
der eigentliche Pool, wo wir uns da drinnen befinden. Es ist relativ günstig, weil ja eigentlich das Teuerste schon da ist. Und zwar das Teuerste ist eigentlich da die Betonstruktur, die dann mit Wasser gefüllt wird. Also für einen Naturpool in dieser Größe an diesem Ort ist das eher eine kostengünstige Angelegenheit.
Es ist also finanziell machbar. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 8,8 Millionen Franken, womit der CMS und andere Stiftungen deckt sind. Was bedeutet der Gleispool fürs Klima auf dem Dreispitz? Er ist eine weitere Folge von der zukünftigen Entsiegelungs- und Begrünungsmassnahme und kühlt mit dem Grün rund ums Areal ein paar Grad ab. Das ist einmal der Plan für die Sommer- und Sonnentage. Was an den kühlen und baden unfreundlichen Tagen vom Jahr mit dem Gleispool passiert, lässt der Architekt Lukas Stadelmann noch offen.
Ja, wir hoffen eigentlich, dass dann, wenn der Pool da ist, die Bevölkerung dann auch Anspruch erhebt und sagt, hey, wir wollen das oder wir wollen dieses. Wir sind am Schluss halt einfach zwei Personen, die auf dem Areal geschafft haben. Wir haben unseren Blick drauf und das, was uns gefällt hat. Und die öffentliche Infrastruktur, vor allem im Sommer, fehlt im Moment, wo es heiß ist, wo es wenig Grünflächen hat. Darum haben wir jetzt in erster Linie für das etwas geboten. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass die Leute, die da drauf sind, dann auch sich beteiligen und mit eigenen Inputs kommen und dann vielleicht auch einen Bedarf formulieren, den wir dann für ein Winterkonzept machen könnten. Weil einen Haufen Ideen haben wir, aber die richtige, die müssen wir noch finden.
Vielleicht eine Sauna oder das Wasser einfrieren lassen? Das wird erst noch entstehen, wenn sich der Gleispool für die Bademonate etabliert hat. Auf alle Fälle sei auch global ein Superlativ, betont der Claudio Beccarelli von der CMS.
Das Projekt finde ich faszinierend und irgendwo, ja, man kann es glaube ich sagen, weltweit einzigartig. Also ich glaube, da momentan versuchen alle Städte und alle europäischen Städte mehr Wasser, mehr Grünflächen in die Städte hineinzubringen. Und wir haben hier in Basel ein Projekt jetzt mit dem Gleispool, wo eigentlich in dieser Liga mitspielen kann, von Paris, Göteborg und wo überall die Projekte sind.
International könne also Basel mit dem Gleispool mithalten, sagt Christoph Merian Stiftung. Neben den Bauten von Herzog und Dömeron, den Kulturinstitutionen wie das Kunsthaus Basel-Land, der Hochschule für Gestaltung und Kunst und dem Haus der elektronischen Künste.
Über Basel und drüber aus.
Gerade der Gleispool, aber auch andere kreative Projekte werden nicht von allen Interessensgruppen vom Dreispitz begrüßt. Zum Beispiel der Oliver Wamister von der IG Dreispitz, der Interessensgemeinschaft Dreispitz, schaut skeptisch der aktuellen Entwicklung vom ehemaligen Industrieareal entgegen. Oliver Wamister, was ist konkret Kritik von der IG Dreispitz, dass sich das Areal in eine falsche Richtung entwickelt?
Falsche Richtung ist vielleicht ein bisschen relativ. Man muss vielleicht den Hut vom Gewerbe anziehen und dann muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Das Areal hat ja früher noch im Gewerbe gehört. Also das ist seit Jahrzehnten ist das Gewerbe dort dominant. Und man hat damals eine Feuerwehr gehabt, eine eigene Zugverbindung zum Güterbahnhof. Man hat das Areal ist geschlossen gewesen. Und so oben sind Tore zugegangen. Und mit der Öffnung, der Abschaffung vom Zug, der Abschaffung von der Feuerwehr und der Öffnung vom Areal hat man eigentlich so den Baustein gelegt für die heutige Transformation. Und in dem ganzen Transformationsprozess ist das Gewerbe oder der Bestand vom Gewerbe ein bisschen vernachlässigt worden. Und das ist so ein bisschen die Kritik von der IG Dreispitz, dass man im Gewerbe keine Stimme gibt. Und ich glaube, es braucht eine gute Balance zwischen allen Playern. Und wenn man einfach nur Wohnen, Kultur, Bildung will haben, dann verliert man einfach das Gewerbe. Und der grösste Gegenpol zum Gewerbe heute ist eigentlich die öffentliche Hand. Oder beziehungsweise man baut die Fachhochschule für Wirtschaft. Auf dem Dreispitzen Nord will man eine Sekundarschule. Bei Ihnen auf dem Freilagerplatz in der Nähe hat es die FHNW für Kunst und Gestaltung. Und man hat auch, das ist jetzt zwar gestorben, das Projekt mit dem Unicampus, aber man hat auch wollen die Wirtschafter und die Juristen auf das Areal holen. Also die öffentliche Hand nimmt das Areal quasi in Beschlag. Und damit vertreibt sie das eigene Gewerbe, indem man einfach einen Platz wegnimmt.
Es ist ganz eine andere Ausgangslage, die Infrastruktur, wo die Industrie noch ganz stark präsent war auf dem Drehspitz, ist noch ganz anders als heute in der Transformation. Wie haben Sie persönlich reagiert, was Sie vom Gleispool als beschlossenes Projekt letzte Woche erfahren haben?
Also, überrascht hat es uns, also ich sage mal so, es ist nicht ein schlechtes Projekt, überrascht hat es uns auch nicht. Aber ich meine, Tatsache ist ja, dass es eine Hitzeinsel ist. Es braucht eine Veränderung, das ist auch der IG Drehspitz oder dem Gewerbe bewusst. Die Gleisanlagen, die sind nicht in Gebrauch seit Jahren. Und dementsprechend macht das jetzt rein theoretisch Sinn, dort etwas zu schaffen. Und es ist ja auch ein Standort, sagen wir mal, wo im Osten, wo CMS seit vielen Jahren kommuniziert hat, dass man dort Wohnraum möglich machen will. Also der Standort selber mit Drehspitz Nord, wo man Wohnraum will schaffen, und Drehspitz Ost, halten Sie in dem Sinn Wort, wenn auch dort passt der Gleispool, ich meine, rein vom Standort an, man hat eine Erschliessung auch mit dem öffentlichen Verkehr, dort mit der Tramhaltestelle, was halt ein bisschen ungünstig ist, es hat dort das Fiege Logistikzentrum. Und dementsprechend hat es dort Schwerverkehr. Wie sich das denn verdreht, ich mache jetzt mal ein Fragezeichen, ob dort der eine oder andere dann verschwindet. Und dementsprechend überrascht uns nicht, dass das Areal begrünt wird und man etwas sucht, was interessant ist und für alle Seiten passt. Ich meine, der Gleispool ist jetzt, an dem Standort war ja eigentlich auch der Unicampus für Wirtschaft und Studenten und Juristen gekommen. Ob jetzt der verträglicher gewesen wäre fürs Gewerbe, mache ich jetzt mal ein Fragezeichen, wenn da 3.000 bis 4.000 Studenten aufs Areal kommen, im Verhältnis jetzt zum Gleispool. Von dem her sind wir da jetzt nicht überrascht.
Sie sind moderat eingestellt. Wenn Sie jetzt bei der Vision Drehspitz könnten mitreden, was schwebt Ihnen vor? Wie sollte der Drehspitz gestaltet werden? Gerade wenn das Gewerbe doch noch irgendwo vorhanden sein sollte.
Ja, also ich glaube einfach, es braucht irgendwie ein Bekenntnis zum Gewerbe. Und man sollte dem Gewerbe, wo ja schon seit Jahrzehnten auf dem Areal ist, ein gewisses Kerngebiet zuweisen können. Und ich meinte, es braucht zwingend eine Trennung von Wohnen und Gewerbe. Und das, wie CMS das wahrscheinlich auch andenkt, dass man im Norden und im Osten Wohnen möglich macht und in der Drehspitzmitte, also Frankfurtstrasse zu Rheinacherstrasse und Drehspitz Süd, wo im Moment noch brach liegt, dass man das vielleicht dem Gewerbe zuweist. Und ich habe das Gefühl, dann kann das funktionieren, das Miteinander. Aber wenn man anfängt, Parkanlagen und Begrünung im Gewerbeareal situieren, dann dürfte es schwer werden.
Gibt es denn irgendwie einen Kompromiss, dass man in Clusterbildung denkt, dass es dann eben viel mehr Gewerbe gibt, wo auch einen Lastwagenverkehr hat und mit den Emissionen und mit dem Lärm und dem Dreck, dann aber wieder ein Gleispool, wo die Leute die neue Natur suchen? Gibt es irgendwie eine Lösung? Kann man das vereinbaren?
Ich glaube schon, wie gesagt, es braucht einfach die Trennung, die klare Trennung, wo man auch die Cluster kann haben und sagt, dort ist der Wirtschaftspark und da hat sein eigenes Erschließungs- und Verkehrskonzept. Und ich glaube, das braucht irgendwie das Gewerbe, dass man eine Sicherheit hat, eine Planungssicherheit für die Zukunft, dass man sieht, man wird wahrgenommen, was im Moment ein bisschen fehlt, meines Erachtens, von Seiten der Politik. Auch das Bekenntnis, dass man sagt, man will das Gewerbe nicht vertreiben. Man redet immer von dieser 10-Minuten-Stadt oder von der Stadt der kurzen Wege. Beim Gewerbe will man dann aber nichts mehr davon wissen und fokussiert sich auf Bildung, Kultur, Wohnen. Aber eigentlich ist, glaube ich, der Bevölkerung am Schluss nicht dient, wenn der Sanitär, der Elektriker, der Fensterbauer vom Oberbaselbiet oder noch weiter weg in die Stadt muss fahren, gibt Verkehrsaufkommen, es ist nicht nachhaltig und der Endkonsument, also der Mieter oder der Eigentümer, zahlt dann höhere Kosten für den Fahrtweg. Und ich glaube, am Schluss wird niemand so ganz glücklich, wenn das alles aus der Stadt verschwindet. Und das Areal ist eines der letzten Gebiete, wo man zumindest einen gewissen Teil im Gewerbe zuweisen kann. Und die Chance sollte man, glaube ich, nicht verpassen. Das ist einfach so aus unserer Sicht unsere Meinung.
Sie appellieren eigentlich an die Stadt oder an den Kanton Basel-Stadt, dass das Gewerbe berücksichtigt werden sollte. Was möchten Sie ganz konkret hören?
Also am Schluss fehlt uns immer ein bisschen das Bekenntnis, dass man das Gewerbe wahrnimmt und dass man nebst dem nachhaltigen, begrünen, bewohnen auch irgendwie eine Stimme im Gewerbe gibt und dem einen Standort gibt, wo er, ich sage mal, zu vernünftigen Preisen kann wirtschaften und am Schluss nicht verdrängt wird. Und so verliert man auch Steuerzahler. Und im Moment hat man so das Gefühl, das ist nicht auf dem Radar von der Regierung oder von der Stadt. Und das ist zu bedauern, weil die schaffen Arbeitsplätze. Und wenn das alles in unserer Stadt nimmt auch der Verkehr zu von den Anwohnern, die dann in die anderen Kantone müssen arbeiten und wieder zurückfahren.
Gibt es eine Massnahme von der IG Dreispitz, wie Sie den Dialog fördern möchten?
Ja, also wir sind in Diskurs mit dem Gewerbeverband, mit der Handelskammer und wir haben auch jährlichen Austausch mit der CMS und auch im November treffen wir wieder die Leitung von der CMS und haben dort eigentlich immer in den letzten Jahren einen guten Austausch gehabt miteinander und die verschiedenen Interessen vorbringen.
Vielen Dank, Oliver Wamister.
Über Basel und drüber aus.
Rap von Lana Fera von Basel. Rap ist auch der Sound in der Sprayer-Szene. Graffiti gibt es alles wie mehr auf dem Drehspitz. Nicht nur Tags auf Betonwand und Fassade, sondern auch grossflächige Bilder. Ich habe mit einem Künstler vom Atelier Wandart über die Street Art auf dem Drehspitz geredet.
Ich würde mir mega wünschen, dass unsere Stadt oder grundsätzlich die Städte farbiger werden. Und wir haben so viele graue und grusige und triste Flächen und weiss Gott schon genug auf diesen tristen Alltag. Und dann könnte man doch einfach ein bisschen Farbe irgendwo anbringen. Und ich glaube, das Ganze möglich machen kannst du nur, indem du proaktiv halt so ein Projekt machst und zeigst, hey, das ist etwas Cooles. Also so könnte es auch sein quasi.
Das ist der Timo Waldner, ein 29-jähriger Künstler, der Basel als grau, grusig und trist wahrnimmt. So Projekt, damit meint er Street Art, Graffiti und Kunst im öffentlichen Raum. Auch auf dem Drehspitz gibt es ja schon viele graue und weisse Fassaden, Fabrikmauern, Garageneinfahrten, Leitplanken, Betonflächen, alles Ton in Ton, langweilig und fantasielos. Oder doch nicht alles auf der ehemaligen Logistik-Dreischiebe und Industrieareal zu Münchenstein. Es gibt auch Farbflecken, wie der Kindergleisbogen, der Hindu-Tempel, beides an der Mailandstrasse oder der Minigolfclub an der Wienstrasse. Was sich fast im Wochentakt farblich ändert, vor Kreativität nur so sprüht und immer wieder eine Überraschung beim Vorbeifahren ist, die Graffiti-Mauern vom Atelier Wandart an der Wienstrasse, Ecke Frankfurtstrasse. Der Timo Waldner.
Die Wand ist eigentlich einfach unsere private, in Anführungszeichen, Übungsfläche, um einfach für uns malen und Sachen ausprobieren oder einfach so etwas machen mit Freunden. Das ist ein Konzept, das sehr viel gibt in der Street-Art-Szene, dass du wie legale Wandflächen hast, die halt regelmässig wieder übermalt werden, weil du brauchst halt Flächen, um das irgendwie praktizieren können. Wird in der Szene so Hall of Fame genannt, in Anführungszeichen. Und das da wäre jetzt wie unsere private Wandfläche. Und eigentlich alle Bilder, die du da drauf gesehen hast, sind von Leuten aus dem Atelier-Kollektiv, die da irgendwie involviert sind oder von Freunden.
Der Timo Waldner betreibt mit dem Joel Bubeck das Atelier Wandart. Kunst im öffentlichen Raum hat sich das Duo auf die Fahne gesprayt und darf dort offiziell die Wand für sich brauchen. Am einen Tag ist auf einem Stück Wand eine Waldlichtung mit sanftem Sonnenlicht, am Tag darauf ein riesiges Porträt von einem Frauengesicht. Und das gerade neben einer Comic-Szene mit einer griechischen Vase, die verschäbelt, und einem rauchenden Alpaka mit Sonnenbrille. Bei der Graffiti-Wand an der Wienstrasse ist oft ein Mensch am Sprayen auf einem Gerüst oder Leiter, wo alle paar Minuten einen Meter zurücksteht und den Kopf schief hebt. Schon ein bisschen schade, dass die Bilder nicht von langer Dauer sind.
Für mich persönlich ist der Prozess immer wichtig, weil das ist das, was mich wirklich berührt am Malen irgendwie. Das holt mich mega ab. Und sobald es fertig ist, kann ich ein Bild am nächsten Tag an und dann sehe ich nur noch, was mich daran stört und was ich besser machen kann. Wenn du es halt selber gemacht hast, bist du, glaube ich, nie ganz zufrieden. Und das macht es entsprechend irgendwie fast schon anstrengend, wenn man das so sagen kann, ein Bild oft anschauen. Aber klar freue ich mich immer mal wieder, wenn ich neben dran vorbeifahre und etwas sehe.
Der Prozess ist wichtig, das Ergebnis weniger. Das gilt sowohl bei seiner Graffiti an der Wand an der Wienstrasse als auch bei seiner Auftragsarbeit auf der Fassade und Leinwand. Was der Timo Waldner zu einer Idee und der Umsetzung von einem Bild bringt, die Umgebung, eine Geschichte oder ein aktueller Kontext, Inspiration kommt für ihn aus der Politik, der Umwelt und viele private Gegebenheiten. Nicht an der Wand draussen, aber drinnen im Atelier zeigt der Künstler Timo Waldner ein paar von seinen Werken.
Zum einen sieht man den Hahnenkampf, sehr expressiv gemalt. Wenn man sich etwas vorstellen kann, mit sehr kräftigen Farben, geht da viel um Farbe, Form, Struktur. So ein bisschen kombiniert mit fotorealistischen Elementen. Ja, zeigt eine Kampfsituation. Dann nebenan hängen zwei so grafische Geschichten auf Spiegel. Da habe ich viel, eben schlussendlich, ich habe immer noch eine grosse Leidenschaft für alles klassische Graffiti. Heisst von mir auch viel so eben Tags, was viel als grusig werden, finde ich etwas Wunderschönes und tue auch viele Tage. Und das sind so Pattern, also so repetitive Muster, die ich hier gemacht habe, aus eben so klassischen Tags, die dann hier auf Spiegel gebracht worden sind. Die sind sehr cool, wenn man daran vorbeilaufen und macht lustige Farbspiele und gibt so ein bisschen optische Täuschung. Ja, das sind mehr so Experimente gewesen, die dann aber cool rausgekommen sind. Und dann habe ich dann also ein bisschen kritischeres Bild gemalt. Da sehen wir eine Schwalbe, die an der Hand, also an Trigger von einer Handgranate gekettet ist, mit einem Schnürchen und eine tote Schwalbe nebendran. Dann hat es da noch eine abstrakte Geschichte nebendran, das ist etwas Neues. Ich habe eine Weitwanderung in Nordschweden gemacht, zwei Wochen lang. Und das ist so ein bisschen die Interpretation daraus. So, ist eigentlich auch nur Farbe, Form, Struktur.
Ein öffentliches Bild von Timo Waldner springt einmal an der Prisacher Strasse, Ecke Klingenthal-Graben im Gleibasel, ins Auge. Auf einer Fassade von einem hohen Block ist ein Bild von grünen Trauben auf grauem Hintergrund. Eine riesige Fläche, die er als Auftragsarbeit an 5 Tagen zusammen mit seinem Atelierpartner Joël Bubeck umgesetzt hat. Seine Tarife für einen Bildauftrag halten sich an den Schweizer Malermeisterverband. Was auffällig ist, in der Basel Graffiti-Szene tummeln sich praktisch nur Buben und Männer. Wo ist die weibliche Vertretung geblieben? Von über 100 Menschen in der Basel Sprayer-Szene kennt der Timo Waldner etwa 5 Frauen, die Graffiti-Kunst machen.
Hey, es ist leider eine mega männerdominierte Szene noch aktuell. Früher noch viel, viel mehr gesehen als jetzt. Ich kann es mir selber bedingt erklären. Ich weiss nicht, ob das so mit dem illegalen Kontext zusammenhängt und halt irgendwie einfach über eine Subkultur, die vielleicht für Frauen nicht ansprechend gewesen ist oder ist, keine Ahnung, ist eine relativ toxische Kultur, auch in vielen Belangen. Ich würde mir mega wünschen, dass es mehr kommt und es kommt langsam auch mehr, aber braucht, glaube ich, halt von uns Männern in dieser Szene auch einfach Effort, dass das auch so zustande kommt. Ich meine, dass da irgendwie mal eine Chance der Gleichheit besteht und aktiv einfach etwas gemacht wird. Mittlerweile passiert das aber mega, mega fest. Also es gibt sehr viele Festivals, wo aktiv nur Frauen eingeladen werden oder wo auch junge Künstlerinnen supportet werden. Es gibt auch in Basel gibt's Workshops nur für Mädchen. Finde ich persönlich super und ist, glaube ich, auch das richtige Weg. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch viel mehr kommen.
In Zukunft wird es also mehr Graffitis auch von Frauen geben. Momentan arbeite aber keine einzige Frau an der offiziellen Übungswand an der Wienstrasse im Dreispitzareal, gibt der Timo Waldner zu. Und sein zweites Zugeständnis?
Besonders grün ist es nicht, nein. Das muss man auch nicht schönreden. Also das ist einfach, das hat hier viel Treibgas drin. Es ist lösemittelbasiert, 90% von der Farbe. Ja, man kann nicht viel mehr machen, außer das halt sachgemäß recyceln nachher. Nein, da können wir nicht. Also die Kritik muss man einfach annehmen, glaube ich. Da können wir nicht viel anders machen.
Vom globalen Umweltproblem zur Atelierumgebung auf dem Dreispitz.
Vor einem Jahr sind wir jetzt hier reingekommen. Und das war eigentlich ein Leerstandsobjekt von der CMS-Stiftung ursprünglich. Und haben das jetzt können durch eine Privatstiftung, die Street Art und Kunst im Raum Basel auch fördert, haben wir das hier da anmieten und bekommen dort Unterstützungsbeiträge für die Mietkosten. Für uns natürlich eine fantastische Ausgangslage. Neben der Dreispitz ist ein tolles Areal, gerade auch für Street-Art-Geschichten.
Eine fantastische Ausgangslage für Street-Art-Geschichten. Das war der Timo Waldner vom Atelier Wandart.
über Basel und darüber aus.
Du hörst Radio X mit der zweiten Folge von «Über Basel und darüber aus». Heute geht es um die kooperative Koexistenz von Kulturinstitutionen wie das Kunsthaus Basel-Land, Naherholungsgebiet wie der zukünftige Gleispool, Wohnraum in den Blocks von Herzog und Dömeron zum Beispiel und Industrie, wie beispielsweise der Logistikbetrieb Fiege. Die vier Beispiele sind auf engstem Raum auf dem Drehspitz zwischen Helsinki-Strasse, Genua-Strasse, Richtung Ruchfeld. Wie sich die verschiedenen Interessen vereinbaren lassen, darüber haben schon viele Menschen nachgedacht. Das Zusammenleben auf einem ehemaligen Industrieareal mit einer sogenannten Mischnutzung ist kein Einzelfall auf dem Drehspitz. Es gibt den Verein Bierstadt, der 10 Gemeinden mit transformierenden Industriearealen im Bierstal begleitet. Die Herausforderungen und Chancen sind nicht für alle die gleichen, aber womöglich ähnlich. Der Drehspitz ist auch Teil von der Bierstadt. Die Geschäftsleiterin von der Bierstadt, Celja Herzog, kennt sich auf dem Walzweg aus, wo auf der Gemeinde Münchenstein und Arlesheim liegt. Für alle, die das Walzweg nicht kennen, Celja Herzog, wie sieht es dort denn aus?
Also das Walzweg ist natürlich spektakulär. Wenn man reinläuft, dann hat man das Gefühl, man kommt in eine neue Welt. Es sieht ein bisschen nach Zwischennutzung immer noch aus, ist aber eigentlich eine permanente Nutzung inzwischen. Und es ist sehr, hat halt viele Künstler auf dem Areal, von Steinhauer bis zu Gastro-Unternehmen. Also was wichtig ist, vor allem beim Mix von diesen Arealen, dass dort sicher auch eben Gastrounternehmen angesiedelt sind, wo die Leute sich verpflegen können, weil wenn natürlich irgendwie die Leute dort arbeiten und dann nachher sehr weit weggehen, um über Mittag sich zu verpflegen, dann generiert das wieder Verkehr und darum finde ich es mega wichtig, dass in diesen Areal eben ein guter und ausgewogener Mix ist und dass auch Gastrounternehmen sich ansiedeln, dann wird es eben lebendig und das kommt dann bei den Leuten auch sehr, sehr gut an.
Was ist denn etwas Verhältnis eben von Design, aber auch Technik, Handwerk, Kunst, aber auch Events und Freizeit, Sport im Walzweg? Was könntest du das in Prozent etwa schätzen?
Also Prozent ist noch schwierig zu sagen. Mit uns ist es einen sehr guten Mix von verschiedenen Unternehmen, wo alle ein bisschen abgeholt werden. Es hat ein Eventlokal oder auch Hallen, wo man mieten kann. Es hat sportliche Aktivitäten mit der Paddelhalle. Es hat von der Gastronomie her der VSP, wo wahrscheinlich der grösste Anbieter ist. Es hat auch kleine Gastro-Unternehmen, die dort sind, die Walzhalle. Also mit uns ist der Mix eigentlich sehr gut. Im Prozent ist es noch schwierig zum Ausdrucken.
Es ist eine Mischnutzung von diesem Areal. Jetzt hast du viele Institutionen aufgezählt, aber wo ist denn das Gewerbe geblieben? Ist das verdrängt worden?
Beim Gewerbe ist halt immer ein bisschen Schwierigkeit, gell? Wenn es lärmintensiv wird, dann ist es nicht so gern gesehen. Im Walzweg hat es noch kleinere, lärmintensivere Gewerbe, sage ich jetzt mal. Dort funktioniert das irgendwie. Aber es ist schon eher, also in den Areal sieht man so ein bisschen Tendenz Richtung eher Dienstleistungen. Und von dem her gesehen, ja, findet sicher ein bisschen eine Verdrängung statt. Aber eben mit uns, es ist eigentlich noch in einem guten Verhältnis. Jetzt auch eben im Drehspitz hat es ja das auch mit den Logistikunternehmen. Ist ja auch noch, sage ich jetzt mal, also grösseres Gewerbe auch noch dort. Also eine Verdrängung, finde ich, jetzt kann man nicht so feststellen, aber man merkt die Tendenz schon, dass eben das lärmintensive Gewerbe, dass das eher so ein bisschen aufs Land raus verdrängt wird.
Jetzt hast du speziell den Lärm rausgestrichen. Wie geht denn die Organisation vom Walzweg eben gerade mit dem Lärm um oder beziehungsweise mit verschiedenen Interessensgruppen? Also Lastwagenverkehr versus Kinderspielplatz, Gastronomie versus Autoparkplatz.
Es ist immer die Schwierigkeit, oder? Es ist eine Frage von der Leitung von diesen Sachen. Ich finde, jetzt im Walzweg könnte man sicher noch mehr dahingehend gehen, eben, dass man irgendwie versucht, vielleicht Auto noch mehr zu entschärfen, oder? Dass man die Leitung von den Personen irgendwie besser, würde umsetzen, dass die Auto halt nicht irgendwie die ganze Zeit durch das Areal durch können fahren. Aber es ist auch nicht schlecht gelöst, also mit dem Parkplatz vorne dran. Aber das ist immer ein riesiges Problem, oder? Auch wegen Sicherheitsaspekt. Und die Schwierigkeit, wenn es natürlich so ein kleines Areal ist, der Drehspitz ist grösser, oder? Das Walzweg ist deutlich kleiner, dass man dann halt irgendwie muss wie fokussieren, wo lässt man die Lastwagen durch, welches Gewerbe auch braucht Lastwagen. Jetzt hinten ist ja auch noch eine Schreinerei, oder? Die müssen sicher eine Zufahrtsmöglichkeit haben. Aber dass man zum Beispiel eben würde, die Einfahrtsstrasse, also Richtung Waldshalle, dass man die vielleicht würde verkehrsfrei halten in dem Sinn. Aber das ist immer ein riesen Problem, oder? Das Entschlacken, oder?
Jetzt haben wir verschiedene Grössenverhältnisse. Also das Walzwerk ist um einiges kleiner als der Dreispitz. Aber trotzdem kann in diesem Transformationsprozess der Dreispitz quasi eine Scheibe abschneiden in der Vorgehensweise von der Arealentwicklung vom Walzwerk zu Münchenstein.
Es ist noch schwierig, die zwei Areale zu vergleichen, finde ich, weil im Walzwerk ist, also das Einzige, was man wirklich vergleichen kann, ist halt, dass es eine Eigentümerschaft ist, und dass es zwei Gemeinden betrifft, oder? Das Walzwerk ist ja auch Gemeinde Ahlensheimer und Münchenstein. Und, es ist aber so, dass im Walzwerk ist ja keine Wohnnutzung, also im Dreispitz haben wir ja Wohnnutzung. Von dem her gesehen ist es, ja, nur bedingt vergleichbar, sage ich jetzt mal. Was ich toll finde im Dreispitz ist, dass sie mehr so ein in Richtung Cluster denken, dass man sagt, oder, man will wirklich so, dass die Kunst, oder, soll ein wichtiger Aspekt sein auf dem Areal. Und im Walzwerk ist es vielleicht eher noch so ein bisschen, eben auch das Kleingewerbe, oder, wo dort ist. Und, ja, ein Scheibenabschnitt, ich finde es noch schwierig. Also, es tut sich sicher gut bereichern, oder, wenn man mehrere Areale in der Nähe hat, wo man auch ein bisschen abschauen kann. Aber ich glaube, die Areale muss man auch wie so einzeln betrachten, oder? Und muss sich überlegen, was macht denn Sinn wo? Was macht auch historisch Sinn? Also die Logistikunternehmen im Dreispitz, das ist ja auch historisch gewachsen. Das wäre jetzt im Walzwerk, war das sicher nicht möglich, oder? Ist eben viel, viel kleiner. Und von dem her gesehen, ja, also das Walzwerk ist sicher ein tolles Beispiel, aber ich glaube jetzt nicht, dass genau das auch auf dem Dreispitz würde funktionieren.
Die muss mal den Radius ein bisschen vergrössern. Reden wir von der Biersstadt. Die umschließt sowohl das Walzwerk als auch der Dreispitz. Was genau ist die Biersstadt?
Bierstadt sind 10 Gemeinden rund um Basel. Also, das geht von Muttens bis hinten nach Grelligen. Und die Gemeinden haben sich zusammengeschlossen in diesem Verein, und behandelt einfach Themen, wo es Sinn macht, also in der Regionalplanung, in der Energie und in der Biersparklandschaft. Das betrifft einfach den Biersraum. Man hat sich zusammengeschlossen und hat einfach versucht, so die gemeinsamen Themen zu bespielen und miteinander Planungen voranzutreiben.
Es gibt ein regionales Raumkonzept von der Bierstadt und das formuliert mit der Gemeinde zusammentreibt ein paar Entwicklungsziele bis in 10 Jahren, also bis ins Jahr 2035. Und da ist die Förderung vom Wirtschafts- und Wohnstandort ganz weit vorne. Was heisst das fürs Zusammenleben in der Bierstadt?
Das heisst, dass man eben zum Beispiel genau mit diesen Arealen, also schaut, wo will man was entwickeln, dass man sich fokussiert. Man hat ja dort, also es ist ein Meilenstein gesehen, hat man auch gesagt, dass man eben zum Beispiel die Naturräume will ausscheiden, dass nicht am Schluss einfach alles verbaut ist. Man will sich fokussieren, man will auch schauen, was macht in welcher Gemeinde Sinn, also darum arbeiten ja die Gemeinden auch so eng zusammen. Wie kann man die Areale entwickeln, wie kann man die Naturräume schützen und im Bestand erhalten. Und von dem her gesehen, ist das eigentlich alles in diesem Raumkonzept, ist das eigentlich drin. Ein grosser Aspekt ist auch der Verkehr. Weil, wenn man so verdichtet, dann nachher, kommen auch mehr Leute quasi in die Region. Es gibt mehr Arbeitsplätze. Und dann muss auch der Verkehr gut gelenkt werden.
In den zum Teil öffentlichen Diskussionen, auch innerhalb von der Bierstadt mit den verschiedenen Players, sind auch Zwischentöne unüberhörbar, dass Baukultur in der Bierstadt umstritten ist. Inwiefern sollte die Landschaft geschützt werden und die Dichte von der Baukultur definiert sein, die Nachhaltigkeit im Städtebau eingehalten werden und für alle irgendwie eine gesunde Entwicklung machen?
Also das Thema ist natürlich ein schweizweites Thema, oder, mit dieser Verdichtung. Das Problem ist einfach, wir haben einfach sehr wenig Landressourcen. Also vor allem in der Bierstadt ist ziemlich alles schon verbaut. Und irgendwie muss man verdichten. Es werden mehr Leute erwartet. Also die Bevölkerungszahl, die steigt. Die Arbeitsplätze steigen auch, was ja eben super ist, oder, von der Entwicklung her. Aber niemand will natürlich direkt vor seinem Haus ein riesen Hochhaus haben, wo dann auch nicht schön aussieht. Darum ist die Diskussion um das Thema Baukultur ist einfach mega wichtig, um herauszuspüren, was verträgt denn die Region und wo verträgt sie es vor allem. Also wo macht es Sinn, verdichtet zu bauen und wie macht es Sinn, zum verdichtet zu bauen. Also es kommt immer darauf an, oder? Auch eben, stellt man einfach zwei gleich hohe Hochhäuser nebeneinander oder hat man vielleicht auch die Möglichkeit, um das mit einem Naturraum zu verbinden und macht dann halt eins ein bisschen höher. Also ich glaube, die Diskussion ist mega wichtig, um herauszufinden, was finden die Leute in der Region noch schön und was finden sie nicht schön. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe, um das eben herauszuspüren. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Sinn von diesen Veranstaltungen, die wir einmal durchführen, zu merken, was vertreibt die Region noch und wo können wir ansetzen, wenn wir eben dann entwickeln.
Das war Jelja Herzog, die Geschäftsleiterin von der Bierstadt.
Über Basel und drüber aus.
Wir kommen zum Schluss von unserer zweiten Ausgabe von «Über Basel und drüber aus» mit dem Fokus «Zusammenleben und zusammenfunktionieren» auf dem Dreispitz. Und als Abschluss stellt der Maligi Drissu das Studio «Tanzprojekte» vor.
Zwitzt im Industriegebiet vom Dreispitzareal ist das Studio Tanzprojekte. Geführt wird es von der Tanzlehrerin Florence Schreiner. Seit 20 Jahren gibt sie dort Tanzstunden. Neben dem bietet sie auch Traumatherapie an. In diesem Beitrag fokussieren wir uns aber auf ihre Tanzstunden. Die Tänze, die sie dort unterrichtet, stammen aus verschiedenen Ländern aus Afrika. Die Florence Schreiner erzählt, wie sie mit diesen Tänzen in Berührung gekommen ist.
Ich habe lange einfach einmal pro Woche hobbymässig, wie viele Menschen auch, Modern Tanzunterricht genommen bei der Heidi Köpfer in Basel. Und sie hat immer wieder mal Workshops organisiert, afrikanischen Tanz, das heisst, ich habe null Ahnung gehabt, ich steige da mal ein und dann hat es mich gepackt.
Florence Schreiner ist gebürtige Schweizerin und 59 Jahre alt. In ihren 20ern hat sie angefangen, über Workshops und Kurs Tanz aus verschiedenen Teilen von Afrika zu lernen. Mit 28 hat sie dann ihr eigenes Tanzstudio aufgemacht. Eine typische Stunde sieht bei ihr folgendermaßen aus.
Wir starten im Kreis, in einer Kreisformation und ich mache hier ein Warm-up, wo ein erster Teil hat das Lockere, das Ankommen. Das ist eigentlich einfach ein ausgiebiges Bouncen. Dann im Afro-Tanz arbeite ich über mehrere Monate an einer sogenannten Choreografie, das heisst ein Bewegungsablauf, der auf eine Musik in der Regel eingestudiert wird. Und am Schluss machen wir ein Cooldown zu ruhiger Musik mit Ball aus der Eric Franklin Methode. Die helfen auch einfach nochmal zu lockern, den Körper zu entspannen.
Die Florence Schreiner möchte, dass die Besucherinnen sich in ihren Tanzstunden wohlfühlen. Durchschnittlich sind 8 Personen pro Lektion im Raum. Die Besucherinnen sind mehrheitlich weiss, aber es kommt auch immer wieder vor, dass auch People of Color an der Kurs teilnehmen. Der Stil, den Florence Schreiner unterrichtet, nennt sie Afro-Tanz. Afro-Tanz, was ist damit aber überhaupt gemeint? Die meisten lokalen und internationalen Tanzlehrpersonen verbinden Afro-Tanz mit Tanz aus Westafrika. Das ist allerdings fragwürdig. Der Begriff Afro steht nämlich für den ganzen Kontinent Afrika. Somit müssten also auch alle anderen Tänze aus Afrika auch berücksichtigt werden, wenn man von Afro-Tanz redet.
Ich würde sagen, leider immer noch hängt das stark unter einem Klischee, was ist Afro-Tanz oder afrikanischer Tanz. Und viele haben so das Bild vom Baströckle, wo man irgendwie, ich weiss nicht, wirklich sehr klischeehaft um ein Feuer herum tanzt. Das ist es nicht.
Florence Schreiner verwendet den Begriff für eine Sammlung an Tanz aus verschiedenen Ländern aus Afrika, wo sie selber erlernt hat. Sie stellt klar, man könne nicht alle Tänze von ganz Afrika in einen Begriff fassen. Während der letzten Jahrzehnte hat sie sich ein eigenes Repertoire an Tänzen aus verschiedenen Ländern von Afrika angesammelt. Dabei ist sie umgereist durch Länder wie Burkina Faso oder den Senegal und hat Unterricht genommen bei verschiedenen Tanzlehrpersonen.
Meine Basis der Schritt ist, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, eher westafrikanisch orientiert. Ich lasse mich hier inspirieren von Videos aus dem Web oder aus Workshops, wo ich selber teilgenommen habe. Nehme die Moves, passe sie auf eine Musik an, im Ablauf, mit meinem Stil. Und das ist dann das, was ich modern als modern bezeichnen. Aber es ist jetzt nicht zeitgenössischer Tanz oder irgendwie so eine Weiterentwicklung davon.
Ich wollte von der Florence Schreiner wissen, was sie in Zukunft weiteres vorhat. Ob sie zum Beispiel weitere Tanzstile möchte lernen.
Neue Stelle glaube ich nicht mehr. Ich habe wie so jetzt einfach meinen Weg gefunden, wo ich mich daheim fühle und auch leicht meine Sachen kann entwickeln. Auf neue Leute freue ich mich immer in meinen Kurs. Und das, was mich begeistert, ist wirklich, dass es eine Größe gibt, eine Weichheit und aus der Leichtigkeit heraus entsteht. Das ist das, was ich immer wieder am Suchen bin mit meinen Leuten.
Florence Schreiner möchte also auch in Zukunft afrikanische Tänze praktizieren, ohne dass sie die alle in einen Topf tut. Das mit dem Wissen, dass es noch viele weitere Tänze aus den verschiedensten Ländern aus Afrika gibt. Studio Tanzprojekte ist an der Rienacher Strasse zu finden. Am Mikrofon für Radio X, der Malik Idrissou.
Das war es für heute mit «Über Basel und drüber aus» Folge 2. Nächste Woche schauen wir, wie grün und natürlich der Drehspitz tatsächlich ist. Für Radio X, Janina Labhardt.
Das war unsere Spezialsendereihe über die Transformation vom Drehspitzareal. Mehr Infos auf radiox.ch.